Noch gut 6 Wochen, dann steht Deutschland wieder ganz und gar im Zeichen der schönsten Nebensache der Welt. Dann regiert König Fußball das Land. In einem Punkt ähneln sich Sport und Politik. Erfolg ist in beiden Feldern nur bedingt planbar. Eins aber ist sicher, im Falle des Misserfolgs braucht es einen Schuldigen. Im Fußball ist das einfach. Im Zweifel wird kurzerhand der Trainer ausgetauscht. In der Politik ist das anders. Da wird demokratisch entschieden durch den Wähler. Und so gilt es für die Parteien, aus Niederlagen zu lernen. Oder diese nicht als die eigenen erscheinen zu lassen und sich maximal vom Scheitern der bisherigen Politik abzugrenzen. Durch neue Strategien, ein neues Programm oder ein neues Profil. Mit all dem tun sich Parteien oft schwer. Und damit begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden mit dem Titel Planlos – Parteien auf Profilsuche. Und ich begrüße sehr herzlich Wolfgang Bosbach, langjähriger, ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestages von der CDU-CSU-Fraktion. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Frau Kolz.
Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Michael Müller, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin und jetzigen Abgeordneten der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Müller, der große Knall am Wochenende ist ja ausgeblieben. Die FDP hat sich, mal abgesehen von ein paar Sticheleien, durchaus zur Ampel bekannt. Vorher gab es das 12-Punkte-Papier zum Thema Wirtschaftswende. Hatten Sie zwischendurch mal Sorge, ob das vielleicht ähnlich wie ein Lambsdorff-Papier auch als Scheidungspapier interpretiert werden könnte und die Koalition darüber stolpert?
Nein, die FDP hatte ja auch einen Mitgliederentscheid, wo sie sich ja auch zur Ampel und zum Regieren bekannt hat. Und dass sie sich jetzt auch wieder auf ihre Kernthemen und ihr Kernklientel beruft, auch um die schwierigen Wahlen zu bestehen, die jetzt vor ihnen liegen und damit sie die 5%-Hürden auch schaffen, ich glaube, das ist legitim. Und eine Partei formuliert immer auch deutlicher und härter, das ist Rolle einer Partei, als es dann letztendlich in Regierungsverantwortung manchmal auch umzusetzen ist. Also insofern glaube ich, muss man diesen Parteitag so nehmen, wie er ist. Eine klare Positionierung, aber eben auch ein Bekenntnis zum Weiterregieren.
Wenn man sich die Ampelkoalition anschaut, dann gilt sie als sehr zerstritten über viele Themen, vom Heizungsgesetz angefangen über Atomausstieg, Kindergrundsicherung. Also da fallen jedem, glaube ich, noch viel mehr Themen ein, Rente, Bürgergeld und so weiter. Da sagt man natürlich immer, dass unterschiedliche Partner auch zusammenwirken müssen. Aber dafür gibt es ja eigentlich einen Koalitionsvertrag, der diese Sachen regelt. Warum trotzdem immer diese Streitereien?
Ja, offensichtlich fehlt da Kompromissbereitschaft. Und ich sage das durchaus selbstkritisch. Wir sind 3 Partner. Aus eigener Erfahrung in der Berliner Landespolitik sage ich, mit einer Dreierkoalition zu reagieren, ist eine völlig andere Welt, ist was völlig anderes als eine Zweierkoalition. Man hat schnell eine 2-zu-1-Situation. Der eine muss Schiedsrichter spielen, weil die beiden anderen sich streiten. Es ist wirklich sehr schwer. Aber umso wichtiger ist es, dass man Gemeinsamkeiten sucht. Die sind der Koalitionsvertrag und auf Grundlage des Vertrages, auch angepasst natürlich an neue Situationen, die sich innerhalb von 4 Jahren Regierung immer ergeben, Kompromisse finden. Diese Kompromisssuche und diese Bereitschaft, auch mal dem anderen das zuzugestehen, das ist etwas, wo deutlich Luft nach oben ist in der Koalition.
Herr Bosbach, 2017 hat Christian Lindner gesagt, als es um das Jamaika-Bündnis ging, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Sehen wir das genau jetzt bei der Ampel?
Nein, Christian Lindner war ja damals in der Situation, die Frage zu beantworten, steigt er in eine Jamaika-Koalition ein oder nicht? Jetzt haben wir eine andere Situation. Seine Partei ist jetzt eine Regierungspartei in einer Ampelkoalition, abgesehen von den ersten beiden Wahlperioden des Deutschen Bundestages, also in den 50er Jahren. Dann kam 57, 61 die absolute Mehrheit. Gab es ja in der Folgezeit immer nur Koalitionen aus 2 Parteien, jetzt zum ersten Mal 3 Parteien auf Bundesebene. Auf Landesebene haben wir das schon. Allerdings im Moment geriert sich die FDP als Opposition in der Koalition, auch wahrscheinlich, um das eigene Wohlbefinden zu stärken und die Mitglieder nicht vom Glauben abfallen zu lassen, dass es dann doch noch die FDP-Politik ist. Deswegen wird die FDP auch die Ampel nicht verlassen. Christian Lindner weiß ganz genau, würde er die Koalition verlassen mit seiner Partei, wird die FDP dem Deutschen Bundestag in der nächsten Periode nicht mehr angehören. Verliert Rot-Grün die Nerven und schmeißen die FDP raus, entlässt der Kanzler die FDP-Minister, dann wird er aus mehr als 5% bekommen. Das wird Olaf Scholz aber nicht tun. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Ampel halten wird bis zum Ende der Wahlperiode.
Aber was ist denn die Erkenntnis daraus? Ist Regieren über Lagergrenzen hinweg letztendlich kaum möglich oder sehr schwer?
Also meiner politischen Lebenserfahrung nach scheitern Koalitionen, wenn die handelnden Personen das Vertrauen verlieren. Bei Sachfragen kannst du dich immer noch einigen. Auch nicht jeder Kompromiss ist faul. Wenn wir Kompromiss hören, schwingt ja immer mit ein fauler Kompromiss. Das muss gar nicht sein. Aber wenn die handelnden Personen sich nicht mehr über den Weg trauen oder nicht mehr Absprache sind oder nicht mehr sich auf den anderen verlassen können, dann scheitern Koalitionen. Wir hatten allerdings auch noch nie eine Situation, wo die Regierungsparteien zusammen mit Mühe und Not auf 35% gekommen sind. Meine Sorge ist, Frau Kolster, das ist ja Ihre Frage, dass wir tatsächlich die politische Stabilität in unserem Lande verlieren, weil die Parteienlandschaft immer weiter auseinandergezogen wird. Ich kann nicht ausschließen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht über die 5%-Hürde kommt. Dann haben wir 8 Parteien, 7 Fraktionen im Deutschen Bundestag. Wird es immer schwieriger, Koalitionen zu bilden, die auch 4 Jahre halten.
Schauen wir mal auf Stabilität. 2009 bis 2013 gab es die FDP im Bundestag, danach nicht. Sie ist rausgeflogen. Das ist so eine Art Trauma, was die FDP ja durchaus in die Koalition mit eingebracht hat. Muss man der FDP, um dieses Bündnis auch halten zu können, der Bosbach hat es ja gerade beschrieben, jetzt gerade in diesem 12-Punkte-Papier nicht mal ordentlich entgegenkommen? Wie Sie auch sagen, man muss den einen oder anderen dann auch leben lassen in der Koalition?
Was heißt entgegenkommen? Also wir haben ja nun alle unser Profil und unsere Schwerpunkte und deswegen gibt es einen Koalitionsvertrag, da hat man das ja verhandelt. Also insofern, wenn jetzt es neue Sachverhalte gibt, auf die man reagieren muss, dann muss man wieder einen neuen Kompromiss finden und ich teile auch übrigens die Position, es wird oft diffamiert, der Kompromiss als halbherzig und man traut sich nicht zu entscheiden. Nein, widerstreitende Interessen, da gibt es und dafür sucht man einen Mittelweg, in dem alle sich auch wiederfinden, auch im Übrigen die Wählerinnen und Wähler sich wiederfinden mit der Unterstützung der jeweiligen Partei, die einen Kompromiss sucht. Also insofern, ja, man muss miteinander verhandeln, aber weil eine Partei ein klares Programm erstmal formuliert, heißt es ja nicht, dass die anderen Koalitionspartner sofort darauf einschwenken müssen. Das sehe ich nicht und ich glaube, das erwartet die FDP auch nicht.
Ich habe es gerade erwähnt, 2009 bis 2013 war die FDP mit der CDU in der Regierung. Die Folge davon war, dass die FDP dann in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr im Bundestag vertreten war. Hat die Union, hat Angela Merkel im Umgang mit der FDP Fehler gemacht?
Das glaube ich nicht. Die FDP muss sich schon selber fragen, warum sie von einem sehr guten zweistelligen Ergebnis abgerutscht ist unter die 5%. Aber richtig ist, wenn das in ihrer Frage mitschwingt, man muss auch dem kleineren Partner Erfolge gönnen. Denn er muss ja dann seiner Kundschaft gegenüber erklären, warum es richtig war, in die Koalition zu gehen und dort zu bleiben. Wenn man am Ende einer Wahlperiode das nicht erklären kann, dann wird es schwierig. Das war ein Trauma für die FDP, übrigens nicht nur für die Abgeordneten. Wir haben alle nur Verträge für 4 Jahre, dann wird neu gewählt. Aber für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja erst am Wahlabend erfahren haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren würden, da kann ich mir gut vorstellen, dass die FDP sagt, das darf uns nicht noch einmal passieren. Das kann ich sogar als Christdemokrat nachvollziehen.
Herr Müller, wenn wir jetzt noch mal auf die Ampel schauen. Die Ampel ist angetreten als Zukunftskoalition, wollte den Aufbruch ins Land bringen. Davon ist nicht viel übrig. Als Entschuldigung oder als Grund wird oft angegeben, der Krieg Russland gegen die Ukraine. Müsste nicht in solchen Situationen aber gerade eine Koalition Stabilität und Halt geben, um einer solchen Situation zu begegnen und pragmatische Politik letztendlich bieten?
Ich finde ja, gerade in diesen Themen machen wir das auch. Es gibt tatsächlich ja viel Auseinandersetzung und Streit und auch bei diesen sozialen Themen zum Beispiel, wo die FDP nun gerade mit den 12 Punkten etwas völlig anderes formuliert hat als das, wofür wir Sozialdemokraten stehen, da gibt es Auseinandersetzungen. Aber in diesen wesentlichen Fragen, wenn wir jetzt die großen Themen sehen, die Kriege, ist ja nicht nur die Ukraine, jetzt leider eben auch die Situation in Israel, in Gaza, wenn wir sehen, wie die Energieversorgung sich verändern musste aufgrund dieser anderen Weltlage, wie die Koalition dann gemeinsam agiert hat, um die Energieversorgung sicherzustellen für das Land, das finde ich schon bemerkenswert. Und umso mehr finde ich ja, wenn wir es in den großen Themen schaffen, gut miteinander zu arbeiten.
Die Auseinandersetzung bei Waffenlieferungen ist ja durchaus auch innerhalb der Koalition zu finden.
Naja, die Auseinandersetzung gibt es mit einigen in der FDP zu einigen Themen bei der Waffenlieferung und zu einigen Waffen. Ich würde das nicht überhöhen, das Agieren da von Frau Strack-Zimmermann. In den grundsätzlichen Fragen sind wir uns sehr einig. Und dass wir diesen Weg so gemeinsam gehen, dieses Sondervermögen, das Ertüchtigen der Bundeswehr, dies Unterstützen der Ukraine, jetzt die diplomatischen Bemühungen in Gaza, gerade auf der Grundlage, finde ich, müsste bei den anderen Themen auch mehr möglich sein.
Mhm. Können Sie das nachvollziehen, dass der Wähler mehr Lösungskompetenz fordert und das zum Teil auch in Verdrossenheit endet?
Das ist so eine Sache. Meine Erfahrung ist nun wiederum, dass alle natürlich sagen, wir wollen keinen Streit. Streit wird nicht belohnt in einer Koalition, das wissen wir alle aus den Wahlgängen. Auf der anderen Seite sagen die Wähler aber vor der Wahl immer, wo sind denn die Unterschiede? Wir wollen doch wissen, wen wir wählen. Nun sagt doch mal, was ist euer Profil? Und dann sehen wir, wie das andere Profil ist. Wir wollen doch auch Unterschiede zwischen den Parteien und nicht alles eine Soße. Das ist eine Gratwanderung. Man muss Profil zeigen. Deswegen sage ich ja auch mit unterschiedlichen Rollenspielen. Parteien können deutlicher und härter formulieren einen Anspruch, als es dann hinterher die in Regierungsverantwortung oder im Bundestag, die Abgeordneten können, die eben oft einen anderen Weg suchen müssen, damit Politik auch umsetzbar ist.
Wir wollen heute über Programmatiken sprechen, Herr Bosbach. Nun sitzen Sie hier mit Herrn Müller als ein Vertreter, soll man sagen, der ehemaligen Volksparteien. Wenn man sich die Umfrageergebnisse so anschaut, könnte man das, glaube ich, so formulieren. Ist das ein Widerspruch per Definition Volkspartei und Programmpartei?
Nein, das muss es nicht sein, solange keine Entkopplung stattfindet vom Berliner Politikbetrieb zur Wirklichkeit. Das ist ja meine Sorge, dass sich der Berliner Politikbetrieb Schritt für Schritt in den letzten Jahren, und das mache ich jetzt nicht nur an der Ampel fest, von dem entfernt hat, was die Bürgerinnen und Bürger von der Politik erwarten. Und die Frage ist, man
also
mit 30
Prozent... Also machen Sie auch an Ihrer eigenen Partei fest, nicht nur...
Ja, wir haben auch viele Stammwähler irritiert. Und der eine geht in die Wahlenthaltung, der andere geht zur politischen Konkurrenz. Und glauben Sie nicht, dass ich als Christdemokrat Spaß daran habe, wenn bei Umfragen die AfD vor der SPD liegt? Da habe ich überhaupt keine Freude daran. Ja? Aber früher hieß bei uns 40% plus X, das muss das Ziel sein. Jetzt sind wir bei 30% plus X. Da müssen wir uns, die SPD dümpelt da irgendwo bei 15-16% rum, da müssen wir uns schon fragen, woran liegt das denn? Und wenn ich überlege, was in Berlin an Schlagzeilen produziert wird und was das Publikum von der Politik erwartet, da muss ich sagen, der Graben ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Und ich kann auch verstehen, dass die FDP sagt, Leute, so geht's nicht mehr weiter. Wenn wir im Punkt Wirtschaftswachstum bei den G7-Staaten auf dem letzten Platz sind, bei G20 auf dem vorletzten Platz, gerade noch vor Argentinien, dann gibt es einen untrennbaren Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Das ist offensichtlich die Sorge der Liberalen und diese Sorge teile ich. Herr Müller, eins habe ich nicht verstanden. Vielleicht ist jetzt ernst gemeint, Sie jetzt erklären. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Kanzler sehr schnell Zeitenwende ausgerufen, hat aber auch sehr schnell das konzentriert auf die Verteidigungspolitik, auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und unserer Aufgaben in der NATO. Hätte man nicht danach eine neue Koalitionsvereinbarung formulieren müssen, weil sich die politischen Verhältnisse doch dramatisch verändert hatten über das Thema Verteidigung hinaus?
Wäre ein Weg gewesen, aber ich halte da nun auch allen in der Regierung zugute, dass sich so dramatisch viel, so dramatisch schnell verändert hat, dass man sehr schnell in diesem Rhythmus war, wir müssen darauf sofort reagieren. Für grundsätzliche Verhandlungen wahrscheinlich weder die Zeit war, noch die Luft, auch wirklich zu sagen, wir gehen noch mal in eine ganz grundsätzliche Diskussion, was wollen wir in den nächsten 3-4 Jahren eigentlich gemeinsam erreichen. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass am Anfang für viele gar nicht vorstellbar, wie sich das entwickeln könnte, über so einen langen Zeitraum, so dramatisch mit den Bildern, die wir sehen in der Ukraine oder jetzt darüber hinaus auch noch in Israel. Ich glaube, es kamen viele Gründe zusammen. Gut wäre es vielleicht gewesen, eine neue Grundlage zu haben. Aber ich glaube, es ging dann doch wahnsinnig schnell, dass man in einen so täglichen Rhythmus kam, reagieren zu müssen. Darf ich noch etwas zum Thema Volkspartei sagen?
Ja.
Weil es gibt ja nun schon auch einiges, was SPD und CDU trennt. Und trotzdem glaube ich, es gibt etwas Gemeinsames, dass jenseits der Umfragewerte oder Wahlergebnisse beide, nach wie vor CDU und SPD, den Anspruch haben, eben wirklich in einem großen Themenspektrum die Wählerinnen und Wähler zu repräsentieren und Antworten zu geben. Ich sehe mit Sorge, dass wir immer mehr die Situation haben, dass Parteien, kleinere Parteien, neue Parteien zutiefst auch Klientelpartei werden. Und wir haben den Anspruch, ich glaube wirklich einen Anspruch, den wir als Volkspartei formulieren, eben von, weiß ich nicht, den Gutverdienenden bis zu denen, denen es nicht so gut geht, von den Akademikern bis zu den Arbeitnehmern, von den Studierenden bis zu den Rentnern, Antworten zu geben für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch ein Kern einer Volkspartei, dem nicht alle mehr gerecht werden, weil sie ganz gezielt sagen, da erreiche ich 7 oder 10%, für dieses Klientel mache ich Politik, das reicht mir, damit komme ich ins Parlament. Halte ich für ein Problem.
Das ist ja das Problem der Volksparteien. Sie wollen sehr breit abdecken. Gleichzeitig erwartet der Wähler aber auch eine programmatische, klare Aussage. Widerspricht sich das? Und wie schafft man diese Diskrepanz zwischen Programmatik auf der einen Seite und Breite auf der anderen Seite?
Wir versuchen es gerade mit der Formulierung eines neuen Grundsatzprogrammes. Das ist das 4. Grundsatzprogramm in der Geschichte der CDU Deutschlands. Der eine würde sagen Modernisierung, der andere würde sagen, weil sie auch die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben, weil wir auch eine andere Weltordnung haben als zum Beispiel zur Zeit des Kalten Krieges. Also innen- und außenpolitische Entwicklungen gehen weiter. Da muss eine Partei drauf in angemessener Weise reagieren, aber wohl wissend, ein Grundsatzprogramm ist keine Koalitionsvereinbarung. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wofür sind Sie? Ich bin für die absolute Mehrheit. Dann kannst du dein Programm 1:1 durchsetzen. Wird Herr Müller nicht anders sehen. Das ist sozusagen einmal die Grundlage, auf der wir Politik machen. Das sind neue Antworten auf die Frage der Zeit. Und dann geht es bei Koalitionsverhandlungen immer darum, möglichst viel von dem, was man politisch für richtig hält, durchzusetzen. Wenn man das nicht kann, zumindest nicht in die entgegengesetzte Richtung laufen, also dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Wenn Sie so wollen, ist das Pragmatismus versus Realpolitik. Ja. Oder Programmatik versus Realpolitik.
Ja. Schwer für den Wähler, das klarzukriegen. Auf der einen Seite, der die klare Aussage der Partei sieht und dann sieht, was hinten bei rauskommt, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht.
Ja, weil man natürlich immer wieder, und das kann ich auch verstehen, als Bürger des Landes konfrontiert wird mit dem, was man im Wahlkampf gesagt hat. Die SPD hat gesagt, oder die Koalition hat gesagt, genauer gesagt, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Wenn wir jetzt im vergangenen Jahr bei 200 noch was 1.000 liegen, bei 380 hätte ich das Thema gar nicht aufgerufen. Aber wenn wir jetzt bei 210.000, 220.000 neuen Wohnungen liegen, kann ich verstehen, dass die Leute sagen, Anspruch und Wirklichkeit, da klafft aber eine große Lücke.
Herr Müller, wenn wir die SPD uns mal ein wenig anschauen, gibt es viele innerparteiliche Streitereien. Das ist eigentlich bei der SPD schon ein Stück weit vorprogrammiert. Wenn man sich so die Koalition oder die Zeiten anschaut, wo die SPD auch regiert hat, dann waren das oft Bundeskanzler, die jetzt nicht unbedingt dem linken Flügel angehört haben, sondern die durch einen großen Pragmatismus eigentlich sich auch ausgezeichnet haben. Der linke Flügel hat oftmals auch opponiert, also gegen die schrödersche Sozialpolitik gibt es heute noch große Opposition innerhalb der SPD. Bei der Regierungsbeteiligung bei der GroKo haben die Jusos groß rebelliert.
In der dritten Koalition.
Ja. Ist der programmatische Kern der SPD dann eigentlich immer noch in der Mitte wirklich zu finden?
Ja, und ich wundere auch mich ein bisschen über Ihre Formulierung, weil ich bin jetzt über 40 Jahre in der SPD. Es gab Zeiten, da hätte ich das 1:1 unterschrieben mit den Streitereien und den Auseinandersetzungen. Gerade jetzt in den letzten Jahren sehe ich das gar nicht so. Es ist richtig, es gibt auch in der Bundestagsfraktion, es gibt zwei große Flügel, die da wo die Abgeordneten sich wiederfinden und wo man auch noch mal Positionen auf den Punkt bringt. Aber wir haben in der Fraktion, gerade auch wieder bei all den wichtigen Themen, die anstehen, Ukraine und Bürgergeld und was weiß ich nicht, was wir da alles entschieden haben, der Kompromiss zum Thema Asyl ist ja eigentlich kein einfaches Thema für die SPD, wirklich ohne jeden Streit, ohne jede Auseinandersetzung diskutiert und mitgetragen. Also ich glaube, dass diese Krisen, die wir erleben, Kriege und Krisen, die wir erleben, doch sehr auch disziplinieren und dass es in Detailfragen, was völlig legitim ist für eine große Partei, und die CDU genauso haben wie die SPD, dass wir in Detailfragen diskutieren, wie machen wir es gut, wie setzen wir um. Das stimmt. Aber es gibt zum Grundsatz wirklich keinen Streit. Und was Sie sagen eben mit den Jusos, ich habe das ja eben schon angemerkt, nach der dritten großen Koalition konnte man auch anderer Meinung sein. Also das würde ich nun den Jusos nicht vorwerfen. Da gab es auch viele andere, die deutlich älter waren, die gesagt haben, jetzt ist mal gut.
Aber Sie sprechen von Disziplinieren und davon, dass man sich als Partei durchaus zusammenrauft und auch zusammenfindet. Aber das ja letztendlich ohne großen Erfolg, wenn man auf die Umfrageergebnisse guckt. Da kann die SPD ja nicht wirklich zufrieden sein.
Wir stellen den Bundeskanzler, vielleicht kann man das ja auch noch mal sagen, und etliche Ministerpräsidenten in den Bundesländern.
Das kann ja der Grund sein, dass Sie den Bundeskanzler stellen. Warum Sie nur bei
16%? Also da gab es ja viele, die uns das auch nicht zugetraut haben, dass wir die letzte Bundestagswahl gewinnen. Wir haben die Ministerpräsidenten, wir haben damit ja auch über den Bundesrat erheblichen Einfluss. Also zu sagen, die SPD ist nicht erfolgreich, bis hin zur kommunalen Ebene, wo wir viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen, das ist, glaube ich, so nicht richtig. Aber ich gebe ja zu, deswegen sitzen wir ja zusammen, Sie haben uns ja deswegen eingeladen, dass es für uns ja ein Thema ist, wie finden wir nun einen Weg? Wie finden wir einen Weg auf Grundlage dieser ganzen Probleme, die es ja gibt, die wir bewältigen müssen, und gleichzeitig in Regierungsverantwortung zu wissen, dass man nicht alles fordern kann und schon gar nicht alles sofort umsetzen kann? Wie finden wir einen Weg, um das deutlich zu machen, dass wir mit unseren Antworten, die sich unterscheiden von CDU und FDP, dass wir mit unseren Antworten die richtigen Antworten für die Zukunft geben? Das ist nicht einfach und das muss bei jedem Thema wahrscheinlich auch neu ausgehandelt werden. Stimmt, auch zwischen links und rechts in der SPD, aber wirklich nicht mit Streit.
Schauen wir mal auf die Union. Die CDU sucht auch gerade ihren neuen Markenkern ein Stück weit oder nach dem alten, das kann man so und so formulieren. Ja. Also sie sucht zumindest die Zukunft nach Angela Merkel, um es mal so zu formulieren. Viele sagen, dass Angela Merkel die Mitte gesucht hat, aber zulasten des Markenkerns der CDU. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, wir haben in dieser Zeit viele Wählerinnen und Wähler und auch Mitglieder irritiert. Das stimmt. Es stimmt aber auch, dass wir mit Angela Merkel hervorragende Wahlergebnisse erzielt haben. Auch deutlich über 40%. Aber es war zum Schluss so, wie in der Endphase Helmut Kohl auch. Nach 16 Jahren, dann gibt es so ein Gefühl in der Bevölkerung, also jetzt sind mal wieder die anderen dran. Das muss jetzt nicht wahlentscheidend sein, aber es gibt dieses Gefühl eines neuen Wechsels. Und jetzt ist klar, das ist jetzt ausdiskutiert. Es kann natürlich auf dem Bundesparteitag noch den einen oder anderen Antrag geben, vielleicht auch die eine oder andere strittige Abstimmung, was ich persönlich überhaupt nicht für problematisch empfinde. Die Leute können ruhig sehen, worüber die Partei diskutiert, solange dann das gefundene Ergebnis von allen solidarisch mitgetragen wird. Soweit ist das in Ordnung. Und dann werden Sie sehen, Ihre Kolleginnen und Kollegen werden sagen, das ist der Bruch mit der Ära Merkel. Andere werden sagen, das ist eine sanfte Neuausrichtung. Also im Großen und Ganzen finde ich das neue Grundsatzprogramm sehr gelungen, weil es deutlich macht, wo steht die Union und was unterscheidet uns von der politischen Konkurrenz.
Wenn wir uns das Parteiensystem momentan anschauen, haben wir ein sehr ausdifferenziertes Parteiensystem. Es gibt neue Parteien, die AfD nun schon eine ganze Weile dabei. BSW ist gerade die neue Gründung, die vor allen Dingen im Osten durchaus laut Umfragen gut angenommen wird. Die Freien Wähler gibt es in Bayern sehr stark, aber auch in anderen Bundesländern inzwischen. Sind diese Parteineugründungen, die ja vor allen Dingen an den Rändern sind, eine Folge der Lehre der Volksparteien?
Eine Folge erstens der Enttäuschung. Die Menschen sind enttäuscht. Sie sehen nicht mehr, dass die Politik ihre Interessen vertritt. Und damit meine ich vor allen Dingen den Durchschnittsbürger, die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn ich die Zeitung aufschlage und sehe, womit beschäftigt sich die Politik, kann ich verstehen, dass Millionen in unserem Lande sagen, wo komme ich eigentlich vor? Ich hau um 6 Uhr auf den Wecker, ich fahre um 7 Uhr zur Arbeit, ich komme nach 8-9 Stunden müde nach Hause, zahle brav meine Steuern, aber ich komme überhaupt nicht mehr vor. Das kann ich verstehen, also sucht man eine Alternative. Bündnis Sarah Wagenknecht, das ist mal ein ganz neues politisches Angebot. Das ist, wenn Sie so wollen, sozialpolitisch eher links. Außenverteidigungspolitisch ist man da mehr auf Russland und China Kurs. Zum Teil ist auch nationalkonservative Inhalte schon fast hart an der AfD. Das ist ein neues politisches Angebot, vor allen Dingen in der Migrationspolitik, wenn Sie das vergleichen, und Sozialpolitik. Das ist ein neues Angebot, also keins, was mich begeistert. Aber was viele sagen, ist interessant, Chancen über 5%. Bei der Europawahl haben wir ja gar keine 5%, Klaus. Ja. Mhm. Werteunion ist ja auch noch im Spiel. Als Partei sehe ich überhaupt keine Chance, keine Ahnung, wie man glaubt, über eine 1- oder 2%-Hürde zu kommen, weil es kein neues politisches Angebot ist. Entweder man geht zur Union oder, wenn er sagt, die Union ist mir zu sehr Mitte oder zu sehr links, wird im Zweifel zur AfD gehen und nicht in der Mitte bei der Werteunion stehen bleiben. Freie Wähler, noch Bayern-spezifisch, noch. Also bei uns zu Hause spielen die keine Rolle. Nee. Aber ich glaube, wenn die Freien Wähler bundesweit antreten, dass gerade nach der letzten bayerischen Landtagswahl sie ein durchaus respektables Ergebnis erzielen können. Ich glaube, letzte Sonntagsumfrage, die sonstigen haben so um die 10%. Mhm. Also das ist schon ein erhebliches Reservoir, ja, wo sich die etablierten Parteien fragen müssen, warum sind die nicht bei uns? Mhm.
Ja, gibt es da so eine Art programmatische Hegemonie der kleinen Parteien? Also wenn man sich Umfragen anschaut, sind es ja vor allem die Grünen und die FDP, denen sowas wie eine Zukunftskompetenz zugeschrieben wird. Haben die Parteien der Mitte, vor allem die Großen, die Volksparteien, das verloren und geben das ab jetzt an kleine Parteien?
Was Herr Wurzbach sagt, wird stimmen. Das wird auch ein Stück weit Enttäuschung sein. Man hatte gehofft, dass die großen Parteien einen anderen Weg einschlagen. Man fühlt sich da nicht gut aufgehoben durch die ein oder andere Entscheidung. Ich glaube, es ist allerdings auch das Ergebnis einer wirklich gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Diese Vereinzelung der Gesellschaft, nicht für den Ausgleich, den Kompromiss stehen, sich selbst durchsetzen wollen mit den eigenen Interessen und dann zu sagen, na, kann ich das überhaupt in einer großen Partei, wo ich ja per se einen Kompromiss suchen muss, gehe ich lieber zu einer anderen Gruppe, die eben direkt meine Ansprüche repräsentiert, und das sind dann mitunter ja schon nicht mehr Grüne und andere, sondern noch kleinere oder extremere, populistischere Parteien. Das ist, glaube ich, schon das Ergebnis, und wir spüren das ja auch in den Organisationen. Also wer tritt in eine Partei ein oder die Gewerkschaft oder die Kirche, und die eintreten wollen, nicht zwingend auch mal eine Funktion übernehmen. Alle wollen Fußball spielen, aber keiner will Zeugwart werden. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die sich im Parteienspektrum auch widerspiegelt. Ich will selbstkritisch bleiben. Das heißt nicht, dass wir nicht auch an uns arbeiten müssen, wie wir es besser machen als in der Vergangenheit mitunter, wenn wir Menschen enttäuscht haben. Aber da tut sich, glaube ich, im Hintergrund noch sehr viel mehr, wo nicht nur wir alleine, nicht nur die Parteien alleine darauf reagieren können.
Fehlen da die klar definierten politischen Leitbilder?
Ja, es ist Leitbilder, Personen. Es spielt, glaube ich, vieles eine Rolle. Aber es ist sicherlich auch die Verunsicherung, die es ja durchaus auch in der Politik gibt. Wie reagieren wir nun auf das, was sich da alles tut in der Welt? Es ist ja nicht eigentlich eine Zeitenwende, es sind 5 oder 6 Zeitenwenden, die wir erleben. Und im Übrigen auch schon seit längerer Zeit, die jetzt nur extrem sichtbar werden, diese Veränderungsprozesse. Wie reagieren wir darauf? Wir suchen einen Weg. Und so sucht, glaube ich, jeder für sich im Moment einen Weg und überlegt, was kann der Punkt sein, der Weg sein, der mich dann auch aktiviert, der mich motiviert, mit dabei zu sein, den ich mit Sorge verfolge oder auch mit Zukunftshoffnung verfolge. Ich glaube, diese Unsicherheit spielt sich bei vielen Menschen im Moment ab.
Schauen wir noch mal auf die Grünen, Herr Bosbach. Den Grünen wird ja oft so eine Art Meinungsführerschaft attestiert in vielen Punkten. Gleichzeitig wird die Art der Durchsetzung, wird ihnen auch vorgeworfen, wie sie es machen mit Verboten und Ähnlichem. Würden Sie sagen, der Zeitgeist ist trotzdem grün?
Nein, der war einmal grün, aber jetzt schlägt das Pendel übrigens nicht nur bei uns europaweit, auch in die andere Richtung aus. Die kulturelle Hegemonie der Grünen ist vorbei. Teils auch, weil sie sich der Realität stellen
mussten. Wer hätte denn von uns drei gedacht, dass ein Anton Hofreiter mal von morgens bis abends nach schweren Waffen für die Ukraine ruft? Oder dass Herr Habeck nach Katar fliegt, um fossile Brennstoffe für die Bundesrepublik Deutschland zu organisieren? Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich werfe ihm das gar nicht vor. Aber vor dem Wahltermin hörte sich das völlig anders an. Wir sind angeblich aus der Kernenergie ausgestiegen. Das ist Quatsch. Wir sind aus der heimischen Produktion der Kernenergie ausgestiegen. Selbstverständlich nutzen wir sie regelmäßig bei Importen von Strom aus Frankreich. Und dann jetzt merken doch immer mehr Menschen, dass die Erzählungen der Grünen nicht übereinstimmen mit der politischen Realität. Es wird viele geben, die sagen, ist doch toll. Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Müsste ja eigentlich die Stromrechnung immer geringer werden beim Ausbau der Erneuerbaren. Findet nur nicht statt. Und ich glaube nicht, dass die Grünen zerschellen an der Wirklichkeit. Das glaube ich nicht. Die Wählerinnen und Wähler der Grünen sind enorm resilient. Die halten dieser Partei auch die Treue, wenn sie das Gegenteil von dem machen, was sie gesagt haben. Aber sie haben es gerade gesagt, dass sie die Meinungsführerschaft in der Politik haben. Jetzt aktuell. Das glaube ich nicht mehr. Das ist vorbei.
Würden Sie sagen, Herr Müller, man kann Programmatik nach Zeitgeist betreiben, ohne einen Identitätsverlust zu erleiden?
Nein, man muss, glaube ich, einen Kern haben und Grundsätze haben, die man weiterverfolgt, jenseits von tagespolitischen Themen. Und das können unterschiedliche und sind sicherlich auch unterschiedliche zwischen den Parteien. Aber man muss einen Kern haben, um den man immer kämpft, für den man immer streitet. Und ob es dann die Umwelt, die Sozialpolitik ist, hoffentlich der gemeinsame Kampf für Frieden, Freiheit, für Demokratie, das darf nie zur Disposition stehen bei allen tagespolitischen Aufgeregtheiten, die es gibt und Auseinandersetzungen. Ich glaube, sonst wird das erstens wird es schnell durchschaut von den Wählerinnen und Wählern, dass man beliebig agiert, dass man nichts hat, worum man wirklich kämpft, was einem wichtig ist. Und gibt dann auch wirklich das eigene Programm, die eigene Mitgliedschaft, man gibt sie auf. Und das wäre ein fataler Weg. Also ich sehe das auch zumindest bei SPD und CDU nicht, sondern sehe das ist ja gerade das Ringen um den Kern. Wie erhalte ich ihn und kann gleichwohl Antwort geben auf die Herausforderung der Zeit?
Wenn man sich die Union unter Angela Merkel noch mal anschaut, dann waren das ja durchaus an der einen oder anderen Stelle auch grüne Programmatiken, die da durchschienen. Stichwort Atomausstieg zum Beispiel. Sie sagten gerade, wer hätte den Grünen das mit Herrn Hofreiter zugetraut? Damals hätte gesagt, wer hätte der CDU zugetraut, dass sie den Atomausstieg macht? Oder auch beim Stichwort Migrationspolitik 2015. Das sind ja eigentlich Dinge, die man der CDU so nicht zutraut. Wenn man sich jetzt den Programmentwurf der CDU anschaut, ist das jetzt der Schwenk wieder in eine andere Richtung?
Bei den beiden Punkten, die Sie gerade angesprochen haben, ja, ich war ja dabei bei beiden Fragen, wie schnell das entschieden wurde. Im Grunde war ja die Migrationspolitik, die Öffnung der Grenzen, keine Entscheidung der Partei oder der Fraktion. Das war eine Regierungsentscheidung. Darüber hat es ja auch nie eine Abstimmung im Parlament gegeben, aber eine weitreichende politische Entscheidung, deren Konsequenzen bis heute sichtbar sind. Atomausstieg war natürlich Fukushima. Wir hatten ja erst die Laufzeiten verlängert, dann kam Fukushima. Das Atomunglück war ja keine Reaktorkatastrophe am Anfang, sondern die Folge einer Naturkatastrophe, die sich ausgewirkt hat auf den dortigen Reaktor. Ich glaube, kann das ja nicht beweisen, aber ich glaube, da schwang auch so ein bisschen Taktik mit, nach dem Motto, wenn wir jetzt dieses Thema abräumen, für die damalige Landtagswahl in Baden-Württemberg, dann retten wir der CDU auch noch die Mehrheit im Württemberger Landtag. Also die Idee war so gut, seitdem ist Herr Kretschmann Ministerpräsident. Ich weiß, dass Kollegen in der Fraktion gesagt haben, Leute, wir können darüber diskutieren, aber lasst uns dafür Zeit nehmen, mit allen Auswirkungen, Energiesicherheit, saubere Energieversorgung, zu bezahlbaren Preisen, was für Konsequenzen hat das? Nein, es musste sofort entschieden werden, aber, Frau Kolster, es war nicht Frau Merkel alleine. Kein Ministerpräsident wollte, und Atomaufsicht ist Ländersache, wollte mehr an der Kernenergie festhalten. Im Grunde wollten sich alle von diesem Thema befreien. Dann kam ja erst viele Jahre später die Problematik Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.
In der Koalitionsvereinbarung der jetzigen Regierung hatte man ja schon beschlossen, wenn wir aus der Kernenergie ausscheiden, brauchen wir neue Gaskraftwerke. War ja schon beschlossene Sache. Aber dann wurde das Gas erst knapp, dann teuer, dann beides.
Dann gab es das nicht mehr, ja.
Ja, da gab es das nicht mehr. Und in der Migration, glauben Sie mir, Frau Kurz, genau so war das. Natürlich hat die Regierung die Schließung der Balkanroute kritisiert. Intern war man aber froh, dass die Balkanroute zu war, weil die Zahlen deutlich runtergingen. Dann kam das Abkommen mit der Türkei. Aber das Hauptproblem haben wir ja heute immer noch. Wer bei der Einreise an unseren Grenzen einen Asylantrag stellt, ein sogenanntes Asylbegehren für Aufenthalt in Deutschland, darf einreisen. Es sei denn, er hat eine Wiedereinreisesperre, auch bei völlig unbekannter Identität, bei völlig unbekannter Nationalität. Und wenn der Bundeskanzler sagt, wir werden jetzt im großen Stil abschieben, wird er aus praktischen Gründen dieses Versprechen gar nicht halten können. So wie wir es auch nicht haben halten können. Warum? Weil die Asylpraxis so problematisch ist, dass wir im Grunde die Falschen abschieben. Nämlich die wir kennen. Mit geklärter Identität, mit geklärter Nationalität. Die tauchen nicht unter, die haben wir einen Wohnsitz.
Die schnappen, gar nicht abschieben.
Die schnappen wir uns. Und alle anderen, wir haben 250.000, die ausreisepflichtig sind. 55.000, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und am Ende sagt der Kanzler, ja, aber wir rechnen doch, dass wir 600 mehr abschieben können, als nach der ursprünglichen Rechtslage. Das ist der Elefant im Raum, über den man nur nicht sprechen darf. Warum? Weil keiner mehr Lust hat, in die rechte Ecke gestellt zu werden, wenn wir die praktischen Probleme unserer Migrationspolitik ansprechen.
Das wird aber der CDU jetzt mit dem neuen Programm, Grundsatzprogramm an der einen oder anderen Stelle schon vorgeworfen, dass sie der AfD nacheifert. Stichwort gehört der Islam zu Deutschland, indem man das nochmal aufgreift und das anders formuliert.
Ich habe auch mit diesem Satz meine Probleme. Warum? Wenn der Islam in seiner Gesamtheit gemeint ist, dann sehe ich nicht, wieso er zu Deutschland gehören soll. Ist der Islamismus, gehört der auch zu Deutschland? Der Salafismus, gehört der auch zu Deutschland? Die Muslime, die in unserem Land leben, die gehören zu uns. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Aber wie wir gerade am Wochenende wieder in Hamburg erleben konnten, nach dem Motto über 1000 Teilnehmer, Kalifat ist die Lösung. Unsere Demokratie ist das Problem. Da kann mir keiner sagen, dass das zu Deutschland gehört.
Herr Müller, wenn wir ein bisschen auf die AfD schauen in diesem Diskussionszusammenhang auch. Die AfD ist ja als Protestpartei entstanden. Zeitweise war sie auch schon ein Stück weit weg, dann ist sie wiedergekommen. Ja. Dann ist sie intensiv wiedergekommen. Würden Sie sagen, Union und SPD tragen auch ein Stück weit die Verantwortung dafür, dass die AfD heute so stark ist, wie sie ist?
Wir haben ja darüber gesprochen, dass es sicherlich auch Enttäuschungen gibt, egal bei welchen Themen, wo die Wählerinnen und Wähler sich bei uns nicht gut aufgehoben fühlten und dorthin gegangen sind. Es ist für mich aber Stand heute nur noch bedingt eine Entschuldigung. Man kann verbittert sein oder enttäuscht sein und wählt auch mal eine andere Partei, leider. Ich habe wenig Verständnis dafür, aber auch mal eine populistische oder extremere Partei. Aber da muss man sich angucken, was dann passiert. Was passiert mit meiner Stimme? Wie entwickelt sich diese Partei? Wie agiert sie? Für welche Politik steht sie? Und da ist die AfD keine neue Partei mehr, sondern seit 15 Jahren erleben wir, dass diese Partei jedes Jahr extremer wird, jedes Jahr populistischer wird. Ihre Kollegen haben aufgedeckt in den letzten Monaten Verbindungen, Netzwerke in die rechtsextreme Szene, Netzwerke nach Russland und China, Spionagetätigkeiten. Wer jetzt noch AfD wählt, kann nicht kommen mit dem Argument, ich bin enttäuscht, sondern der entscheidet sich bewusst für eine extreme Partei. Und dafür fehlt mir das Verständnis.
Ich möchte noch einen Satz ergänzen, weil mir da auch manche begegnen. Die sagen, ja, Ausdruck meines Protestes gegenüber der Politik, gegenüber den etablierten Parteien, den muss man es mal zeigen. Aber mit Höcke oder mit deren Politik habe ich nichts zu tun. Mhm. Das geht nicht. Wer hinter der Fahne herläuft, wer die durch sein Kreuz stärker macht, der muss sich auch das zurechnen lassen, was es an völkischem, an nationalistischem, an rechtsextremen Gedankengut in der AfD gibt. Außerdem, das mag sich jetzt etwas einfach anhören, aber falsch ist es nicht. Wenn ich mich über irgendetwas im Lande geärgert habe, dann gehe ich doch nicht nach Hause und demoliere meine eigene Einrichtung. Dann trete ich doch nicht gegen die eigene Demokratie an, sondern dann versuche ich durch politisches Engagement, durch Eintritt in eine Partei, Bürgerinitiative, was auch immer, die Verhältnisse zu verändern. Aber zu glauben, wenn ich mein Kreuz bei einer extremistischen Partei mache, werden die politischen Verhältnisse im Lande besser. Das ist komplett abwegig.
Es gibt keinen Grund, muss man wirklich sagen, auch bei Demonstrationen, das wird ja so oft gesagt, wir müssen uns wehren, wir müssen gegenhalten, wir sind enttäuscht. Man kann alles in unserem Land machen. Man kann an jeden Abgeordneten ran und kann ihn mit Forderungen überhäufen, man kann demonstrieren, man kann überall seine Meinung sagen, man kann Leserbriefe schreiben. Es gibt in unserem Land keinen Grund, Nazis zu wählen. Und wer das jetzt tut, tut es bewusst.
Alleine nur der Gedanke vom Beschluss abgesehen, aus der Europäischen Union auszutreten, zu glauben, damit würde man den Interessen unseres Landes dienen, das ist irre. Es gibt vieles, was an der aktuellen Politik der Europäischen Union kritikwürdig ist, unter anderem ein ständiges Ansteigen von Bürokratie infolge von Richtlinien oder Verordnungen. Der Binnenmarkt ist nicht die Europäische Union, sondern der Kerngedanke der Europäischen Union ist nie wieder Krieg. Und wenn Deutschland, so wie Großbritannien, die Europäische Union verlässt, ist diese Europäische Union am Ende. Und das sagt ja die AfD, das ist ihr Ziel. Und der europäische Einigungsprozess basiert auf dem Gedanken nie wieder Krieg, dass wir in Europa nicht aufeinander losgehen, sondern aufeinander zugehen. Und das tritt die AfD mit Füßen. Und wer jetzt glaubt, wenn ich das mache, dann diene ich den Interessen meines Landes, der hat sich politisch völlig verirrt.
Mhm. Herr Müller, wir sind quasi am Ende der Sendung. Deshalb komme ich schon zu unserer Schlussfrage. Wir haben darüber gesprochen, dass durchaus auch bei den Volksparteien, bei SPD und CDU an der einen oder anderen Stelle auch Fehler gemacht wurden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Vielleicht auch durch das Bestehen von großen Koalitionen, die dann auch die Ränder gestärkt haben. Würden Sie sagen, ist es letztendlich besser, in sehr viel stärker wechselnden Koalitionen in irgendeiner Form Politik zu machen, als in einer großen Koalition?
Da gibt es keinen Königsweg, sondern man muss, so wie Herr Busbart das ja auch gesagt hat, man muss sehen, aufgrund der eigenen Programmatik, der eigenen Grundsätze, die man hat, mit wem kann man zusammenarbeiten und möglichst viel nicht für die Partei, sondern aufgrund dieser eigenen Programmatik und Grundsätze, wie kann man möglichst viel für das Land erreichen. Darum geht es. Und da kann es mal die eine Partei sein und es kann mal die andere oder andere Parteien sein, zwei oder drei Parteien, mit denen man dann zusammen koaliert. Da gibt es, glaube ich, keinen Königsweg. Der eigene Kern muss stimmen und der Kompass muss stimmen, was man für das Land erreichen will. Und da sehen wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt Parteien, wo dieser Kompass nicht stimmt. Mhm.
Ist es letztendlich besser, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren? Also wenn man zum Beispiel nach Skandinavien schaut, vor allen Dingen Schweden, gibt es durchaus auch mal Minderheitsregierungen, die sich zusammenfinden.
Das kennen wir hier
das
nicht.
Funktioniert da.
Aber auch eine Minderheitsregierung muss ja mal Regierung geworden sein mit einer Mehrheit.
In Nordrhein-Westfalen ja. hat das ja zumindest mal
für... Haushalte beschließen.
Ja, am Haushalt scheitert also, es oft. Ja.
Aber ich halte davon deshalb nicht viel, weil du ja immer von anderen abhängig bist, die sich für nichts in Haftung nehmen lassen. Warum? Weil sie ja nicht mit an der Regierung sind. Ja, die können sich das aus der Politik herauspicken, was ihnen passt. Das andere sagen sie, nee, das ist immer Opposition. Wir sind mal Regierung, mal sind wir Opposition. Da bist du fein raus. Also da stehst du immer mit einem Fuß auf der Seife, wenn du in einer Minderheitsregierung bist. Ich gebe zu, andere Länder machen andere Erfahrungen. Aber bei uns ist das so. Für mich ist ganz entscheidend erstens die Stabilität einer Regierung, ob das jetzt wechselnd ist oder Kontinuität, die Stabilität ist entscheidend und dass sich die Politik nicht so weit von der Realität entfernt.
Aber mit neben Blick den auf Haushaltsfragen, auch jetzt die außen- und sicherheitspolitischen Themen, sprechen eher dafür, in einer Koalition und nicht mit einer Minderheitenregierung also zu arbeiten, davon ab, weil man diese Stabilität im Parlament
braucht. Herr Müller muss das jetzt bestreiten, aber die Koalition, die große, war besser als ihr Ruf.
Aber wenn man in die Ostländer schaut, dann kann es ja durchaus... Ja. So weit kommen, dass ganz da ganz andere Mehrheiten sind, als wir es gewöhnt sind, oder?
Oder dass drei oder vier zusammenarbeiten müssen, um Höcke zu verhindern oder die AfD zu verhindern. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie schwierig dieses Regieren wird.
Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Herr Bosbach. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich fürs Zuschauen und Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie die Phoenix-Runde an dieser Stelle. Und ich wünsche Ihnen noch einen informativen und guten Abend bei Phoenix.